NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Freiwillig arbeitende junge Leute braucht das Land. Und zwar dringender denn je. Deren Dienst könnte in Teilzeit attraktiver sein, glaubt die Bundesregierung und macht dafür Vorschläge. Die erklären wir gleich. Wir haben Einzelheiten zu Deutschtests, bei denen Zuwanderer oft durchfallen. Das war heute Thema in Berlin. Und wir informieren Sie über Reaktionen auf eine Ankündigung aus dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump will nämlich anerkennen, dass die Golanhöhen unter israelischer Souveränität stehen. Dieser Schritt ist international extrem umstritten. Als erstes aber in einem Gespräch und im Kommentar die EU und der Brexit. Das hilft ja nichts. Wir müssen darüber reden. Bis in die Nacht, bis in die letzte Nacht gab es mal wieder eine XXL-Sitzung der europäischen Staats- und Regierungschefs mit der britischen Premierministerin Theresa May. Und am Ende steht dann das Angebot der Europäischen Union, das Austrittsdatum zu verschieben. Wahlweise um 2 Wochen ungefähr oder um knapp 2 Monate. Astrid Korall in Brüssel nochmal zusammengefasst. Was ist da geplant?
Ja, es ist genau geplant, dass das britische Unterhaus jetzt erst nochmal über dieses Austrittsabkommen abstimmen soll. Und das wäre ja dann der 3. Anlauf. Und würde das Unterhaus dieses Abkommen dann annehmen, dann würde Großbritannien am 22. Mai geregelt aus der EU ausscheiden. Das ist genau ein Tag vor Beginn der Europawahl. Wenn Theresa May wieder keine Zustimmung im Parlament bekommt, dann ist der Stichtag der 12. April. Bis dahin muss sie dann neue Pläne unterbreiten. Und das könnte zum Beispiel sein, dass dann eine weitere Verlängerung ins Spiel gebracht wird. Aber in dem Fall müsste Großbritannien auf jeden Fall auch an der Europawahl teilnehmen. Es gibt noch weitere Optionen. Denkbar ist zum Beispiel auch ein zweites Referendum oder Neuwahlen. Also alles ist möglich und nach wie vor auch ein No-Deal-Brexit, also ein Brexit ohne Abkommen.
Langsam schwirrt einem so der Kopf ein bisschen. Was sagen denn die anderen 27 EU-Staaten zu diesem, ja, es ist ja ein Kompromiss?
Ja, also Angela Merkel zum Beispiel, die Bundeskanzlerin, hat gesagt, es seien sehr intensive Verhandlungen gewesen, aber es sei auch ein erfolgreicher Abend gewesen. Und von anderen Politikern hört man auch, dass sie nun darauf hoffen, dass es nun doch noch eine Zustimmung zum Abkommen im britischen Parlament gibt. Aber hinter den Kulissen, da hört man auch schon Verärgerung. Es gibt auch Enttäuschung und auch vor allem Ratlosigkeit, weil Theresa May mal wieder keine neuen Lösungen präsentiert habe. Sie hat wohl auch keine neuen Gründe genannt, warum sie den Brexit denn verschieben will und auch nicht, wie sie dieses Abkommen durch das Parlament bringen will. Und deshalb ist jetzt ganz klar die Forderung an sie, sie muss jetzt Klarheit schaffen und der Aufschub dieses Austritts, der darf nämlich nicht die Europawahlen gefährden, da sind sie alle einig.
Viele rechnen ja mit einem weiteren EU-Gipfel quasi in allerletzter Minute nächste Woche. Wie wahrscheinlich ist das?
Das könnte tatsächlich passieren, weil natürlich jetzt erstmal wieder das britische Unterhaus gefragt ist nächste Woche und danach wird man erst weitersehen, welche Frist jetzt eigentlich gilt, also der 12. April oder doch der 22. Mai. Viele gehen davon aus, dass das Abkommen nächste Woche wieder scheitert, dann wäre es eben der 12. April. Und dann ist ganz klar die Frage, was kann Theresa May noch anbieten? Wie kann sie eine Lösung finden, aus dieser Sackgasse herauszukommen? Und das müsste sie dann wahrscheinlich nochmal mit den Staats- und Regierungschefs besprechen. Und dann müsste sie dafür wohl auch nochmal nach Brüssel kommen.
Astrid Korall war das in Brüssel. Vielen Dank. One last Chance, eine letzte Chance. Das ist heute die Überschrift der Times in London über die britische Premierministerin Theresa May und ihre Lage in Sachen Brexit. Zeichnet sich also jetzt eine Lösung mit der EU ab, wie gerade geschildert, oder versemmelt Frau May die Chance, wenn es denn eine ist? Hier ist die Meinung von Holger Roman.
Macht endlich Schluss mit dem Wahnsinn. Diesen Stoßseufzer hört man immer häufiger, wenn es um das Thema Brexit geht. Luxemburgs Premier Bettel hat am Rande des EU-Frühjahrsgipfels gestanden. Er fühle sich an den Bühnenklassiker Warten auf Godot erinnert. Wer die bizarren Debatten im Londoner Unterhaus verfolgt, der könnte auch ans Kasperletheater denken. Ausgerechnet jetzt, kurz bevor der Vorhang fällt, die Geduld zu verlieren und dem Brexit-Trauerspiel den Rücken zu kehren, können sich Europas Politiker freilich nicht erlauben. Zugegeben, beobachtet man die seltsame Mrs. May und den Rest der politischen Klasse im Vereinigten Königreich, wie sie mit Fleiß und ohne Rücksicht auf Verluste einen beispiellosen Akt nationaler Selbstverstümmelung vollstrecken und sich ganz nebenbei als verantwortungsbewusste Volksvertreter gleich mitdemontieren, dann ist die Versuchung groß, sich abzuwenden und Cruel Britannia einfach seinem Schicksal zu überlassen. Doch aus Überdruss oder Enttäuschung tatenlos daneben zu stehen, wenn ein so wichtiger europäischer Nachbar ungebremst auf den Abgrund zurast, wäre fatal. Es ist richtig, dass die Staats- und Regierungschefs der EU in dieser quälenden, aber entscheidenden Schlussphase des Brexit-Prozesses die Nerven behalten haben und den Briten nochmal einen Aufschub gewähren. Einen, der an klare Bedingungen geknüpft ist. Schon aus purem Eigennutz muss die Union alles daran setzen, einen ungeordneten Ausgang dieses Scheidungsdramas zu vermeiden. Auch wenn inzwischen Vorkehrungen für den Notfall getroffen wurden, die Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft, zumal für die Exportnation Deutschland, wären hoch. Obwohl der programmierte Chaos-Brexit am 29. März abgewendet ist, gebannt ist das gefürchtete No-Deal-Szenario noch nicht. Theresa May, ihre zerstrittene Tory-Partei und die nicht weniger planlose Opposition um Labour-Führer Corbyn sollten die geschenkte Nachspielzeit darum klug nutzen. Ihnen hat die EU nun alle Optionen säuberlich sortiert in die Hände gelegt. Zunächst bekommen Sie eine weitere Chance, den in knapp 2 Jahren mühsam ausgehandelten Austrittsvertrag doch noch zu verabschieden und damit endlich die Verhandlungen über die künftige Partnerschaft zu beginnen. Gelingt dies, hat man bis 22. Mai genügend Zeit, alle rechtlichen und technischen Details umzusetzen. Gelingt es nicht, schlägt am 12. April die Stunde der Wahrheit. Entweder fällt dann der Brexit-Hammer oder das Ganze wird auf längere Frist vertagt, womöglich abgeblasen. Abnehmen kann den Briten die schwierige Entscheidung niemand. Aber wenigstens haben sie nach diesem x-ten Brüsseler Krisengipfel den nötigen Druck und vor allem keine Ausrede mehr, das Drama weiter endlos in die Länge zu ziehen. Die EU wiederum kann sich sicher sein, dass die elenden innenpolitischen Querelen auf der Insel nicht auch die wichtigen Europawahlen Ende Mai vergiften, die eigentlich einen Neuanfang für die Union markieren sollen. Bleibt zu hoffen, dass die Wähler das abschreckende Beispiel auch als solches erkennen.
Der Kommentar im Echo des Tages von Holger Roman. Brexit hin oder her, der Brexit ist beileibe nicht das einzige große Thema für die Europäische Union. Es geht auch um Wirtschafts- und Handelsbeziehungen der Zukunft. Italien ist da jetzt vorgeprescht zusammen mit China. Die chinesische Regierung nämlich stellt Milliardeninvestitionen in Aussicht, um italienische Häfen zu modernisieren. Das ist die Rede von Triest und Genua zum Beispiel. Diese Häfen sollen dann Tore für chinesische Güter werden. Und Italien wird damit Teil der neuen Seidenstraße. So schwärmen zumindest Politiker in Rom und Peking. Holger Beckmann in Brüssel, was sagen eigentlich die anderen EU-Staaten dazu?
Die sehen das nicht mit sehr großem Amüsement, um das mal so zu sagen. Aber sie haben es heute hier beim Gipfel in Brüssel auch vermieden, das sehr offen anzusprechen. Das lief eher hinter den Kulissen und auch schon in den vergangenen Tagen. Denn natürlich ist man sich in der EU bewusst, dass da gerade mit diesem Projekt neue chinesische Seidenstraße etwas auch auf Europa zurollt, was man mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen muss, weil man natürlich befürchtet, dass dieses riesige chinesische Engagement mit riesigen chinesischen Staatsinvestitionen auch eines Tages möglicherweise große Teile einfach der europäischen Wirtschaft kleinerer und mittlerer Unternehmen schluckt. Und dem möchte man eigentlich vorbeugen.
Das heißt, es gibt den latenten Verdacht, die chinesische Staatswirtschaft sei dabei, Europa auseinander zu dividieren, auszutricksen. Der Hafen von Piräus in Griechenland gehört den Chinesen ja schon.
Genau, die Chinesen haben schon angefangen und es gibt eben mit diesen Beispielen auch schon europäische Staaten, die das ganz bewusst mitmachen. Dass Italien da jetzt vorprescht, ist natürlich insofern nicht besonders erstaunlich, als das Verhältnis zwischen der EU hier in Brüssel und dem Mitgliedsland Italien mit seiner rechtspopulistischen Regierung im Moment ohnehin nicht das allerbeste ist. Auch der italienische Haushalt wird von Brüssel mit großer Skepsis betrachtet, mal abgesehen von den Dissensen in der Flüchtlingspolitik, die es da gibt. Und da ist es für Italien jetzt natürlich ein Genuss, da mal mit diesem Punkt, wo man mit den Chinesen jetzt zusammenkommt, vorzupreschen, aber aus EU-Sicht eben bedenklich.
Es ist ja klar, dass China ein Rivale ist, ein wirtschaftlicher Rivale, der sehr, 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 sehr schnell wächst. Hat die EU da irgendeine erkennbare Strategie, damit umzugehen?
Noch nicht, aber sie ist sich bewusst, dass sie damit wird umgehen müssen. Und man diskutiert darüber, dass man das Wettbewerbsrecht in Europa anpassen muss, um zum Beispiel solche Großfusionen, wie sie vor einigen Wochen eigentlich geplant waren, zum Beispiel mit den Zugherstellern Siemens und Alstom, französisch und deutsch, zu erlauben. Bisher geht das einfach nicht, damit man diese großen internationalen Player entstehen lassen kann. Und man möchte auch einen stärkeren industriepolitischen Ansatz, das heißt große Industrieprojekte mit staatlicher Förderung, auch auch das geht nach EU-Recht bisher nicht. Und das soll jetzt angegangen werden. Bis zum Jahresende will die Kommission da auch konkretere Vorschläge machen. Das ist ja jetzt mit auf den Weg gegeben worden vom Gipfel, der hier jetzt gerade stattfand.
Einschätzungen unseres Europa-Korrespondenten Holger Beckmann. Vielen Dank. Jetzt nach Deutschland. Bei einer Antiterror-Razzia in Hessen und Rheinland-Pfalz haben Polizeibeamte heute 11 Verdächtige festgenommen. Sie sollen gemeinsam verabredet haben, einen islamistisch-terroristisch motivierten Anschlag zu verüben. So sagt das die Polizei. Volker Siefert.
Offenbar waren die Pläne für den Anschlag schon sehr weit fortgeschritten. Bei den Hauptverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Offenbach und zwei 31-jährige Brüder aus Wiesbaden, die jeweils der salafistischen Szene im Rhein-Main-Gebiet angehören sollen. Sie hatten laut Staatsanwaltschaft bereits Kontakt zu verschiedenen Waffenhändlern aufgenommen und auch ein größeres Fahrzeug angemietet. Mit diesem wollten sie möglichst viele aus ihrer Sicht ungläubige Menschen töten. Das wäre möglicherweise also ein Anschlagsszenario geworden mit einem größeren Fahrzeug wie in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt 2016, allerdings dann mit möglicherweise mehr Beteiligten, die dann auch noch Schusswaffen zum Einsatz gebracht hätten. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um insgesamt 10 Beschuldigte, die heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden sollen. Also man kann von einem durchaus dicken Fisch sprechen, der den Ermittlern da ins Netz gegangen ist. Entsprechend groß war dann auch der Aufwand. Mit heute insgesamt 200 Beamten aus Hessen und anderen Bundesländern wurden Wohnungen in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und in anderen Städten des Rhein-Main-Gebiets durchsucht. Es wurden dabei 20.000 Euro in bar beschlagnahmt und jede Menge Elektronik, die nun in den nächsten Tagen und Wochen ausgewertet werden wird.
Jetzt die Gorch-Fock. Mittlerweile vermutlich das teuerste Segelschulschiff der Welt, wenn man bedenkt, wie viel die Sanierung des 1958 gebauten Schiffes kosten soll. Zum Flugzeugträger umrüsten geht ja nicht, aber darf die Modernisierung dieser Gorch-Fock 135 Millionen Euro kosten, wie sich das momentan anbahnt? Heute hat sich der Bundesrechnungshof in der Sache zu Wort gemeldet. In seinem Abschlussbericht prangert er die explodierenden Kosten an. Christoph Prössel.
Es gibt so Sätze, die fassen Selbstverständliches oder Bekanntes zusammen, weil sie jedoch aufgeschrieben oder ausgesprochen werden, können sie ganz schön nerven.
Der Bundesrechnungshof wird bei künftigen Instandhaltungsmaßnahmen der Marine beobachten, ob die Bundeswehr diese Zusagen einhält.
Ist so ein Satz. Er steht gleich zweimal in dem Abschlussbericht, jeweils zum Ende eines Kapitels. Dazu muss man wissen, dass der Bericht die Kritik des Bundesrechnungshofes referiert und die Stellungnahme des Verteidigungsministeriums dazu. An einer Stelle räumt das Ministerium ein, eine bessere Kontrolle bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen und Reparaturen und Wartung besser oder überhaupt zu dokumentieren. Hinter dieser Passage steht eben dieser zitierte Satz, wie ihn die Prüfer des Rechnungshofes formuliert haben. Ein mahnender Zeigefinger aus Buchstaben, der im Ministerium und bei der Marine vielleicht für Augenrollen sorgen mag. Im Wesentlichen halten die Prüfer an ihrer Kritik fest. Für die gestiegenen Kosten und Verzögerungen macht der Bundesrechnungshof Versäumnisse bei der Bundeswehr und im Ministerium verantwortlich. Der FDP-Haushaltspolitiker Carsten Klein.
Immer wieder wurden Entscheidungsvorlagen auf unzureichenden oder falschen Informationsständen aufgebaut. Das zeigt das eklatante Organisationsversagen innerhalb des Ministeriums und dafür trägt die Ministerin die volle Verantwortung.
Die Prüfer des Rechnungshofes kritisieren zwei Vorlagen, die Basis für die Entscheidung von der Leyen waren. Darin rechneten Bundeswehrstellen der Ministerin vor, dass es am günstigsten sei, die Gorch-Fock weiterzubauen. Zuvor war die Sanierung gestoppt worden. Die Prognose war gewagt, denn umfangreiche Bereiche des Schiffes waren noch gar nicht untersucht. Das Ministerium sicherte dem Bundesrechnungshof zu, finanzielle Auswirkungen fundiert zu ermitteln, wie es in dem Bericht heißt. In den kommenden Wochen entscheidet das Ministerium, ob die Gorch-Fock zu Ende saniert wird.
Wir Freien Demokraten fordern, dass jetzt der Deutsche Bundestag über das weitere Vorgehen entscheidet,
sagt Carsten Klein von der FDP.
Das ist keine normale Instandsetzungsmaßnahme mehr, sondern das kommt einer Neubeschaffung gleich. Und über Neubeschaffungen entscheidet der Haushaltsausschuss und nicht die Ministerin.
Derzeit verhandelt das Ministerium mit der Werft. Planungen sahen vor, dass die Sanierung maximal 128 Millionen Euro kosten wird.
Christoph Prössel. FSJ. Diese Abkürzung steht für das Freiwillige Soziale Jahr. Das gibt's auch in ökologisch und als Bundesfreiwilligendienst. Mehr als 80.000, in der Regel junge Menschen, engagieren sich so für die Gesellschaft. Etwa in Krankenhäusern, Sozialstationen, Schulen oder Kitas. Bisher ist das allerdings nur in Vollzeit möglich, aber das soll anders werden, damit die Teilnehmerzahlen steigen. Der Bundestag hat heute beschlossen, Freiwilligendienst geht bald auch in Teilzeit. Der Grodenkirch mit Einzelheiten.
Die Neuerung betrifft junge Leute unter 27. Die können künftig ein freiwilliges Jahr in sozialen oder kulturellen Einrichtungen oder auch im Umweltschutz in Teilzeit ableisten. Für Ältere gilt das bereits. Svenja Stadler von der SPD freut sich über die breite Zustimmung für das Gesetz.
Ein kleines, feines Gesetz, wie ich finde, mit einer großen Wirkung.
Es soll Freiwilligendienste attraktiver und flexibler machen. Um das Teilzeitangebot wahrnehmen zu können, müssen junge Menschen aber triftige Gründe haben.
Die Betreuung eines Kindes zum Beispiel oder die Pflege eines Angehörigen, aber auch eigene persönliche bzw. gesundheitliche Einschränkungen.
Außerdem muss die Einsatzstelle der Teilzeit zustimmen. Sie muss mindestens 20 Stunden umfassen. Für junge Menschen sind Freiwilligendienste eine Möglichkeit, sich nach der Schule zu orientieren. Sie sammeln praktische Erfahrungen in Krankenhäusern, Kindergärten oder auch in der Flüchtlingshilfe. Mehr jungen Leuten solche Gelegenheiten zu bieten, halten alle Fraktionen im Bundestag für einen richtigen und wichtigen Schritt. Auch die AfD unterstützt das Gesetz. AfD-Familienpolitikerin Nicole Höchst beklagt aber:
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland kann sich nach wie vor einen Freiwilligendienst nicht leisten.
Der Dienst ist und bleibt nämlich unbezahlt. Die Freiwilligen bekommen nur ein Taschengeld, maximal 402 Euro im Monat. Auch die anderen Oppositionsparteien sehen in dem Gesetz nur einen kleinen Schritt, um Freiwilligendienste attraktiver zu machen. Anna Christmann von den Grünen vermisst den großen Wurf.
Frau Ministerin, für dieses Ziel attraktivere Freiwilligendienste braucht es eben sehr viel mehr als diese Teilzeitregelung. Und auch wenn ich das sehr begrüße, dass wir hier zwei Wochen hintereinander zur besten Zeit im Plenum über Freiwilligendienste sprechen, kann es doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben nur ein sehr kleiner Fortschritt ist.
Bundesfamilienministerin Giffey hofft, die Zahl der Freiwilligen auf 120.000 pro Jahr steigern zu können. Derzeit machen jährlich mehr als 80.000 junge Menschen freiwillig ein soziales oder ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Silvia Pantel von der CDU meint, die Koalition sei auf dem richtigen Weg.
Für 2019 stellen wir 65 Millionen Euro mehr für die Freiwilligendienste zur Verfügung. Erstmals haben wir damit auch unterstützende Maßnahmen für Freiwillige mit Behinderung beschlossen. Damit können 5.000 neue Bundesfreiwilligendienstplätze geschaffen werden.
Die FDP hat dafür geworben, auch Rentner bei den Freiwilligendiensten mehr einzubinden. Der Antrag der Liberalen fand bei den anderen Parteien aber keine Unterstützung. Unter anderem, weil es schon jetzt zu wenig Plätze für junge Menschen gäbe.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer dauerhaft in Deutschland leben will, der sollte die deutsche Sprache beherrschen. Das ist der Grundgedanke bei den Integrationskursen für Zuwanderer, etwa für geflüchtete Menschen. Deshalb nehmen sie teil an Deutschkursen quer durch die Republik. Doch diese Kurse sind bei weitem nicht so erfolgreich, wie sie sein sollten. Fast die Hälfte aller Zuwanderer ist 2018 nämlich beim Deutschtest gescheitert. Das wurde heute bekannt aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums in Berlin auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag. Alfred Schmidt.
Die Meldung über Erfolgsquoten bei Integrationskursen stößt auf ein geteiltes Echo. Die Linke wirft der AfD vor, ein falsches Zahlenspiel zu betreiben. Mehr als ein Drittel der Teilnehmenden hätten die Kurse nämlich nur freiwillig besucht und musste demnach gar keine Abschlussprüfung ablegen. Das betont die integrationspolitische Sprecherin der Linken, Gökay Akbulut. Die AfD sei offenbar nicht in der Lage, die Antwort der Bundesregierung auf ihre eigene Anfrage richtig zu verarbeiten, so die linken Politikerin. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Björn Grünewälder, weist darauf hin, dass die Meldungen auf vorläufigen Zahlen beruhen. Handfeste Daten dazu werde sein Ministerium wie üblich im Mai präsentieren. Positiv sei aber aus seiner Sicht, dass es bereits erheblich mehr Teilnehmende an Integrationskursen gebe. Das zeige auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Trägern besser funktioniere als bisher. Gleich hoch seien übrigens die Zahlen der Teilnehmenden, die höhere Abschlüsse in Sprachfähigkeit erlangen, so der Sprecher des Bundesinnenministeriums.
Wir setzen aktuell einen Schwerpunkt darin, das Integrationskurssystem auch mit Hinblick auf die Teilnahme, auf die Verbindlichkeit der Teilnahme weiter zu optimieren, haben wir diverse Maßnahmen eingeleitet. Hinweisen möchte ich, dass die Gesamtzahl der Teilnehmer, die in diesem System das Sprachniveau B1 und oder A2 erreicht haben, nahezu unverändert geblieben ist. Und außerdem möchte ich hervorheben, dass 17% der Teilnehmer an den Alphabetisierungskursen das Niveau B1 erreicht haben. Das sind kleine Erfolge.
Ziel des Sprachkurses ist das Niveau B1. Dies soll ausreichen, um in einfachen Worten Erlebtes zu beschreiben und persönliche Briefe zu verfassen. Laut Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der AfD-Fraktion haben im vergangenen Jahr rund 200.000 Menschen, darunter Geflüchtete und andere Zuwanderer, einen Integrationskurs durchlaufen. Rund 55% haben ihn bestanden, im Vergleich zu 60% im Vorjahr.
Informationen von Alfred Schmidt aus Berlin. Was war da los 2016 mit illegalen Wahlkampfspenden aus der Schweiz für die AfD, etwa für Parteichef Jörg Meuthen? Mehrere angebliche Geldgeber sagen jetzt, sie waren nur Strohleute. Die vor einiger Zeit vorgelegte Spender-Namensliste ist offenbar in Teilen falsch. Erik Behres.
Hintergrund ist eine Namensliste, die die AfD im vergangenen Jahr im Bundestag eingereicht hatte. Im Fall einer Wahlkampfhilfe über 90.000 Euro für AfD-Chef Meuthen wurden 10 Personen genannt, die hinter den Zuwendungen stecken sollen. Die Liste war der Partei von einer PR-Firma in der Schweiz übermittelt worden. Inzwischen haben nach Informationen von Report Mainz und Spiegel mehrere Zeugen gegenüber den Ermittlungsbehörden ausgesagt, sie hätten niemals Geld gegeben. Stattdessen seien sie von einem Mittelsmann in Spanien angeworben worden, ihre Namen zur Verfügung zu stellen. In mehreren Fällen hätten sie dafür Geld bekommen, bis zu 1.000 Euro. Gegenüber Report Mainz und dem Spiegel bestätigten die Zeugen diese Aussagen. Damit konfrontiert, sagte AfD-Chef Meuthen, auf die übermittelte Liste habe man sich verlassen dürfen. Die Partei sei nicht verpflichtet, in Kontakt mit den Geldgebern zu treten.
Mal was Grundsätzliches. Kern einer jeden Demokratie ist das Bekenntnis zum Rechtsstaat. Das heißt dann zum Beispiel, die Gesetze gelten gleich für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Justiz ist unabhängig von politischen Einflüssen und der Staat garantiert Rechtssicherheit zu jedem Zeitpunkt. All das ist richtig und wichtig, aber sehr abstrakt und manchmal nur für Juristen durchschaubar. Hier soll eine Stiftung Forum Recht helfen, so hat es der Bundestag heute beschlossen. Den Abgeordneten schwebt ein Ausstellungs- und Begegnungszentrum vor, das diese Prinzipien des Rechtsstaats verständlich vermitteln soll. Vera Wolfskämpf.
Es geht um politische Bildung, aber nicht mit langweiligen Schautafeln und Gesetzen in Vitrinen. Mitmachen und mitreden ist das Ziel. Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD.
Und genau das ist der Sinn des Forum Rechts. Einen Ort zu schaffen, in der sich alle Bürgerinnen und Bürger über den Rechtsstaat informieren können und wo er erlebbar wird. Ein Zentrum, das den Rechtsstaat in die Republik trägt und der eben nicht nur bloßes Museum ist.
Dieser Plan stand auch im Koalitionsvertrag. Die ursprüngliche Idee ist aber schon 15 Jahre alt und kommt aus Karlsruhe. Dort, wo das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz hütet, gehörte das geplante Forum Recht zu einer Kulturhauptstadtbewerbung. Daraus wurde nichts, die Pläne verschwanden erst einmal in der Schublade. Nun sind sie wieder da und erweitert. Denn erklärtermaßen will die Regierung mehr Bundeseinrichtungen im Osten. Deshalb war auch Leipzig für das Forum Recht im Gespräch, tauchte im Gesetzentwurf aber zunächst nicht auf. Nach einigem Protest aus Ostdeutschland stehen im endgültigen Gesetz nun beide Städten. Den sächsischen CDU-Abgeordneten Carsten Körber freut's.
Die Idee aus Karlsruhe wird nun zu einem wahrhaft gesamtdeutschen Projekt. Das Forum Recht wird an zwei Standorten entstehen, einmal in Karlsruhe und einmal in Leipzig.
Zum Aufbau des Forum Recht sind in Karlsruhe und Leipzig jeweils mittlere Millionenbeträge vorgesehen, also insgesamt um die 120 Millionen Euro. Fast das ganze Parlament ist dafür, also Regierung und Opposition, außer der AfD. Sie lehnt die Pläne als Propagandamuseum ab, erklärt Thomas Seitz.
Dieses Projekt ist schlicht und ergreifend unnötig. Denn es ist zum einen eine Verschwendung von Steuergeld und zum zweiten ist es darauf angelegt, politisch missbraucht zu werden.
Das Forum Recht soll das Bewusstsein für den Rechtsstaat stärken. Für dringend nötig hält das die Linke und kritisiert Angriffe auf den Rechtsstaat mit Blick auf die AfD, aber auch auf die Bundesregierung, die das Asylrecht einschränken oder in bestimmten Fällen die Staatsbürgerschaft entziehen wolle.
Die Golanhöhen sind ein Hochplateau zwischen dem See Genezareth und der syrischen Hauptstadt Damaskus. Das Gebiet ist rund 60 Kilometer lang und rund 25 Kilometer breit. Und der höchste Berg hat seinen Gipfel bei 2800 Metern. So viel Geografie musste jetzt mal sein. Jetzt kommt die Politik. Die Golanhöhen nämlich gehören eigentlich zu Syrien. Sie sind aber seit 1967 von Israel militärisch besetzt. US-Präsident Donald Trump hat jetzt getwittert, er will die Souveränität Israels über das Gebiet anerkennen. Diese Absicht produziert laute Proteste weltweit, auch in Moskau. Von dort Christina Nagel.
Der Tweet des US-Präsidenten hat auch im Kreml für Kopfschütteln gesorgt. Solche Aufrufe, warnte Putins Sprecher Dmitri Peskow, könnten die ohnehin angespannte Lage im Nahen Osten gefährlich destabilisieren. Auf jeden Fall aber dienen sie nicht dem Ziel, eine Lösung im Nahost-Friedensprozess zu finden. Im Gegenteil. Für Russland, daran ließ die politische Führung heute keinen Zweifel, sind und bleiben die Golanhöhen Teil Syriens. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa nannte Trumps Vorstoß im russischen Fernsehen schlicht unverantwortlich. Eine Änderung des Status der Golanhöhen, noch dazu unter Umgehung des Sicherheitsrats, wäre ein direkter Verstoß gegen UN-Resolutionen. Nicht der erste, wie sie fast suffisant anmerkte, und wohl auch nicht der letzte, der internationalem Recht und langjährigen außenpolitischen Positionen der USA widerspreche. Es ist eine undankbare Aufgabe, die tagtäglichen Aussagen von US-Politikern, die offizielle Posten bekleiden, zu kommentieren. Sie ändern ihre Position häufiger, als früher Handschuhe bei Bällen gewechselt wurden. In diesem konkreten Fall allerdings hofft der Kreml auf einen erneuten Sinneswandel. Noch, so Putins Sprecher Peskow, sei es ja nur ein Aufruf. Und dabei, mahnte er die US-Führung, sollte es auch besser bleiben.
Ein Bericht von Christina Nagel. Vor einer Woche ist ein Zyklon auf die mosambikanische Küste getroffen und hat dort in Ostafrika weite Landstriche unter Wasser gesetzt und verwüstet. Seitdem wird die Lage dort mit jedem Tag dramatischer. Es ist eine der größten Naturkatastrophen, die die Region je erlebt hat. Viele Bewohner kämpfen ums schiere Überleben. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Inzwischen hat die Regierung von Mosambik den Notstand ausgerufen. Leonie March.
Noch immer fliegen Rettungskräfte mit Hubschraubern Einsätze über den riesigen Überschwemmungsgebieten. Boote sammeln gestrandete Menschen ein. Eine Woche nach dem Tropensturm Idai laufe den Helfern jedoch die Zeit davon, sagt Gerald Burke vom Welternährungsprogramm.
Villages inundated. Some people still on roofs.
Ganze Dörfer sind in den Wassermassen versunken. Einige Menschen sitzen noch immer auf Dächern, die dem Sturm standgehalten haben. Sie zu retten war heute wieder eine Priorität, denn es ist schwer, unter diesen Umständen mehr als eine Woche lang zu überleben. Wir haben aus der Luft auch Nahrungsmittelpakete für die Menschen abgeworfen, die noch immer eingeschlossen von Wasser in höheren Lagen ausharren. Gerald Burke sitzt im Krisenzentrum von Beira, der mosambikanischen Hafenstadt, die fast komplett zerstört worden ist.
The situation in Beira remains very grim.
Die Situation in Beira ist weiterhin grauenvoll. Die Strom- und Wasserversorgung sowie das Telekommunikationsnetz funktionieren nicht. Tausende Bürger sind obdachlos. Sie hausen nun auf engstem Raum in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Wir versorgen sie dort mit Essen. Weitere große Mengen Lebensmittel aus Ländern in der Region wie Südafrika oder Sambia sind mit Schiffen nach Beira unterwegs. Wegen der zerstörten Straßen, Brücken und Überschwemmungen ist es jedoch extrem schwierig, die Hilfsgüter, die nun am Hafen und auch per Flugzeug eintreffen, auch an Bedürftige jenseits von Beira zu verteilen. Noch immer seien die Ausmaße dieser Katastrophe nicht ganz zu erfassen, meint Jens Pedersen von Ärzte ohne Grenzen. Wir können einige Gegenden noch immer nicht erreichen. Wir kennen die genauen Umstände dort nicht, wie viel zerstört worden ist und welche medizinische Versorgung die Menschen benötigen. Nicht nur die zerstörten Kliniken und Krankenhäuser bereiten Pedersen Sorgen, sondern auch der Mangel an sauberem Trinkwasser. Ähnliches gilt auch für die betroffenen Regionen in Simbabwe und Malawi, auch wenn die Situation dort mittlerweile etwas übersichtlicher ist als in Mosambik. Sicher ist, nach der Katastrophenhilfe werden Millionen Menschen noch lange auf Unterstützung angewiesen sein.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.